Ja, diese Predigt heißt Wahrlich meine Sabbate. Wir lesen da im 2. Mose 35, Kapitel 35, Vers 2. 6 Tage soll gearbeitet werden, aber der 7. Tag soll euch heilig sein zu feiern, die Sabbatsruhe des Herrn. Wer da Arbeit verrichtet, der soll sterben. Jetzt, wir haben ja über dieses Thema geredet, über die Glaubensgerechtigkeit. Und hier steht, wer arbeitet an dem Sabbat, der soll sterben. Und wir haben auch über das Thema geredet, indem wir gesagt haben, der Sabbat ist das Zeichen, dass Gott den Mensch und die Welt geschaffen hat in 6 Tagen und dass er ruhte in dieser Schöpfung von all seinen Werken. Er selber fand diese Ruhe, als er diesen Menschen vor sich sah. Denn dieser Mensch sollte die Antwort sein auf die Anfechtung des Satans und seine Gerechtigkeit. Und hier fand er Ruhe. Und er möchte, dass wir auch diese Ruhe in ihm finden. Und diese Ruhe findet man nur in ihm, wenn wir eine Beziehung zu ihm haben. So der Sabbat in einem ganz besonderen Sinne wurde nicht nur die Erinnerung an die Schöpfung, nicht nur die Voraussetzung der Erlösung, sondern wurde das Symbol einer Beziehung. Und wer nicht diese Beziehung hat, hat nicht das ewige Leben und kann auch nicht teilhaben an dieser Beziehung. Und somit wird er sterben. Also in dieser Typologie ist es nur ein Hinweis darauf hin, dass ohne diese Beziehung zu Gott, wovon der Sabbat ein Symbol ist, hat man das ewige Leben nicht. Das ewige Leben finden wir in Jesus Christus und in keinem anderen. Und Jesus Christus sprach und es stand fest. Und ohne ihn ist nichts geschaffen, was geschaffen wurde. Deuteronomium 5,14. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Ochs, noch dein Esel, noch all dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore ist, damit dein Knecht und deine Magd ruhen wie du. Und in Psalm 95, Vers 8 lesen wir, wenn ihr heute seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie zu Meriba am Tag der Versuchung in der Wüste. Da mich euer Väter versuchten und prüften mich und sahen doch meine Werke. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, sie sind ein Volk, dessen Herz den Irrweg geht. Und sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwur in meinem Zorn, sie sollen nicht eingehen zu meiner Ruhe. Ja, was für eine Ruhe ist denn das? Diese Ruhe in den vollendeten Werken Gottes. Und das ist wahre Glaubensgerechtigkeit. Das vollendete Werk der Schöpfung und das vollendete Werk der Wiederschöpfung, in diesem Werk sollen wir ruhen. Nicht indem wir nichts tun, sondern indem wir in einer engen Beziehung zu diesem Schöpfergott stehen, in einer persönlichen Beziehung und ihm die Erlaubnis geben, um durch uns und in uns zu wirken. Und ohne diese Beziehung können wir das ewige Leben nicht haben. Und im Hebräerbrief nimmt Paulus diesen Gedanken von Psalm 95 Und er erläutert ihn wieder. Und er sagt in Vers 10, darum ward ich entrüstet über dieses Geschlecht und sprach immer da ihren Irren mit ihrem Herzen. Sie aber erkannten meine Wege nicht, so dass ich schwur in meinem Zorn, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Sie erkannten meine Wege nicht. Das scheint ein Problem zu sein in der Welt. Es scheint, dass der Mensch ein Problem hat, um die Wege Gottes zu verstehen. Und wenn sie die Wege Gottes nicht verstehen, dann können sie nicht in seine Ruhe eingehen. Seht zu, ihr Brüder, dass nicht jemand von euch ein böses, ungläubiges Herz habe, im Abfall begriffen von dem lebendigen Gott, sondern ermahnet einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Christi Genossen geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende festhalten. Was war die anfängliche Zuversicht? Dass wir einen Erlöser haben, dass wir einen Wiederhersteller haben, dass wir einen haben, der uns von der Sünde befreit hat, uns erlöst hat von dem Tod, uns das ewige Leben schenkt und dass wir in ihm das ewige Leben haben können. Und der Sabbat war das zentrale Symbol dieser Beziehung. Also der Sabbat ist ganz, ganz wichtig. Jetzt als Jesus hier auf Erden war, hat er es sich zum Ziel gemacht, um diesen Sabbat ganz besonders zu betonen. Aber die Pharisäer und die Schriftgelehrten verstanden ihn nicht, denn sie hatten eine eigene Religion aufgebaut, die auf Werksgerechtigkeit sich ruhte. Und sie hatten eine Religion aufgebaut, die eine Erfahrungstheologie in sich hatte. Sie lehrten ja, dass wenn es einem gut ging und man war reich, dann war es, weil sie so gesegnet waren als Volk Gottes und Gott sie ehrte mit ihrem Reichtum. Darum der arme Lazarus und der reiche Mann, Symbol der Heiden und dem Volk Israels. Also eine Wohlstandslehre. Gibt es heute auch in der Welt eine Wohlstandstheologie? Ist die klein oder groß in der Welt? Riesig. Die Megakirchen predigen Wohlstandstheologie. Die Megaprediger, die stets zum Papst hingehen, predigen Wohlstandstheologie. Auch ein Erlebnis, Ereignistheologie. Also haben wir in der Welt die Megaprediger, die diese Theologie vertreten. Und man muss zu diesen Ereignissen hingehen, um ein Erlebnis mit Gott zu haben. Um ein Erlebnis zu haben, wo da eine Genesung stattfindet oder ein Wunder. Oder man muss eine Wallfahrt unternehmen zu einem bestimmten Ort, vielleicht nach Lourdes. Wenn wir nur das Wasser anfassen können und vielleicht sehen können, wie die Sonne tanzt, dann wird was Besonderes passieren. Gott ist willkürlich. Der, der es geschafft hat, um dahin zu kommen, der wird gerettet und wird erlöst von seinen Problemen. Und diese Theologie, die die Menschheit aufgebaut hat, war schon immer gegenwärtig. Und Christus schaut sich diese Theologie an und sagt sich, wo ist da die Beziehung? Wo ist da die Beziehung? Der Sabbat ist das Symbol der Beziehung. Und ich nehme mal die Schlachterbibel zur Hand, denn die modernen Bibeln haben leider die Texte nicht drin, was ich recht irritierend finde, aber ich werde nichts darüber sagen, gar nichts. Im Johannesbrief Kapitel 5 steht geschrieben: Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinaus nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt. Er heißt Bethesda. Haus der Güte. House of Kindness. Also hier ist ein besonderer Platz. Und Jesus geht hin zu diesem Teich. Also es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. 5 in der Welt ist die Zahl des Menschen. Wir haben 5 Sinne zum Beispiel. Auch im Okkultismus, die Zahl 5 steht für den Menschen. An diesem Tag lag eine große Menge von Kranken, das ist also nicht eine kleine Schar, das ist eine Megakirche hier. In diesem Tag lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten, und dieser Vers ist in den neuen Bibeln ist einfach weg. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Ja, wir hatten auch so einen Prediger in Südafrika. Der hatte ein Becken mit Wasser in seiner Kirche. Und wenn er das Wasser rührte und schüttelte und die Leute da durchliefen, dann ließen sie die Krücken fallen. Und wenigstens bis morgen versuchten sie ohne Krücken weiterzugehen. Und dann holten sie sich wieder neue. Es war aber ein Mensch dort. Es war ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Stellt euch mal vor, hier in dieser Megakirche, denn es steht hier eine große Schar von all diesen kranken Leuten, und 38 Jahre gehörte er dieser Gemeinde an. Und ich nehme an, dass das allgemein war in Jerusalem und dass die Schriftgelehrten, ganz wichtig, darum wandelten, und auch schauten, wann das Wasser sich rührte. Die Frage ist, war es wirklich so, dass ein Engel kam und das Wasser rührte und derjenige, der zuerst da reinkam, der wurde gerettet, der wurde erlöst von seinem Problem? Oder war das die Vorstellung derjenigen, die zu dieser Gemeinde hinkamen? War es nicht ihre Vorstellung? War das nicht, was sie glaubten? Also wenn ich in diese Gemeinde gehe, da ist ein Becken und da ist ein Engel. Und dieser Engel, wenn der das Wasser rührt und ich kann da in das Wasser einsteigen, dann werde ich sofort gesund. Das war ihre Religion. Und die Religion ist nicht anders als die Religion, die wir heute haben. Wenn wir nach Lourdes gehen, da ist ein Becken und da ist Wasser. Und wenn ich das Wasser auf mich kippe, dann werde ich gesund. Ich brauche nur eine Flugzeugkarte und ein bisschen Geld. Dann wird der liebe Gott das schon machen. Aber ich muss nach Lourdes, ich muss zu dem Prediger, ich muss zu diesem Teich und ich muss warten auf den Engel. Das ist genau die gleiche Religion, die es heute in der Welt gibt. Gott ist willkürlich. Er ist ein Sugar Daddy. Erlösung des Schnellsten zum Wasser. Und was von dem armen Armen, der es vielleicht nicht schafft? Also Jesus geht hin zu dieser Gemeinde und er guckt sich das an. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange, 38 Jahre, das ist sozusagen eine ganze Generation, in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus sagt zu ihm: Ich habe heute Morgen extra viel gefrühstückt. Ich bin jetzt schon wochenlang im Training. Ich bin super fit und super stark. Wir passen auf, wenn das Wasser sich rührt, ich heb dich auf und wir rasen dahin und wir sind ganz bestimmt als Erste da. Und dann schmeiße ich dich da rein und du wirst gesund werden. Hat er ihnen das gesagt? Nein. Nein. Jesus guckte ihn an. Er hat wahrscheinlich den Rücken, wenn ich mir das so vorstelle, zum Teich. Und er sagt zu ihm: 38 Jahre gehörst du zu dieser Gemeinde und wartest, dass du endlich in das Wasser kommst. Willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm: Herr, ich habe keinen Menschen. 38 Jahre in der Gemeinde und er hat keinen Menschen. Was sagt das von dem Zustand dieser Gemeinde? Was sagt das von Beziehung? Der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird, während ich selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Also Jesus sagt zu ihm: Hör auf mit diesem Quatschglauben. Du sagst, du hast niemand, aber ich sage dir, du hast jemand. Und diesen jemand, den du hast, den brauchst du nicht hier bei diesem Wasser suchen, den kannst du zu Hause in dein Kämmerlein suchen. Du brauchst nicht hierher kommen, um dich hier vorzubereiten für dieses Wettrennen zum Wasser. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Wieso wählt Jesus den Sabbat, um diesen Menschen zur Wahrheit zu führen? Weil der Sabbat ist das Symbol der Beziehung. Er ruhte in der Mensch, in dem Menschen, den er geschaffen hatte. Und wir sollen ruhen in den vollendeten Werken dieses Gottes mit absolutem Vertrauen. Und wir sollen nicht sagen, wenn unsere Umstände, denn wir sind alle krank, wir sind alle lahm, wir sind alle blind. Wir sollen nicht denken, wir brauchen ein besonderes Wunderwerk, damit Gott mir zeigt, dass er: Hey, hallo, ich weiß, du bist noch da. Er möchte eine Beziehung mit uns haben. Und so wählt er den Sabbat, um zu sagen: Du hast nicht niemand, du hast jemand. Und dieser jemand ist nicht irgendeiner, das ist Gott. Und selbst wenn du sagst, du bist in der Gemeinde und du bist alleine und ich habe niemand, dann will ich dir sagen, dass ich dein Schöpfer bin und für mich bist du jemand und ich bin jemand für dich. Aber natürlich, wenn man die Irrlehren von diesen falschen Glaubenshoffnungen an den Tag stellt, dann regen sich die Pharisäer auf. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen: Der, der mich gesund macht, der sprach zu mir: Nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte wusste es nicht, wer es war. Denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel. Wer findet ihn? Jesus. Jesus geht sich nicht vorstellen und sagen: Du hast nicht niemand, du hast jemand. Und lässt ihn dann. Er geht und sucht ihn und sagt: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündigte den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hat. Wie darf Jesus auf eine Beziehung hinweisen? Eine persönliche Beziehung. Wie darf er ihre falsche Religion so bloßlegen als unnütz? Und wie darf er die wichtigen Pharisäer, die diese Gemeinde schon eine ganze Generation führen, so in die Irre führen, als ob sie persönlich Zugang hätten zu Gott? Das muss doch durch die wichtigen Persönlichkeiten gehen. Die müssen doch die notwendige Ehre bekommen und nicht Gott. Lukas Kapitel 6. An einem anderen Sabbat ging Jesus durch die Kornfelder. Ihr kennt die Geschichte. Seine Jünger rupften unterwegs Ähren ab, zerrieben sie mit den Händen. Und ihr wisst, was da passiert ist. Sie haben sie gegessen, ohne sich vorher die Hände zu waschen. Und die Pharisäer haben sich aufgeregt. Denn an erster Stelle, was macht er da, um das zu tun an dem Sabbat? Was hat Jesus mit seinen Jüngern gemacht? Er ist spazieren gegangen. Er hatte Gemeinschaft mit ihnen. Er hat mit ihnen gegessen. Er hat gegen kein Gesetz verstoßen. Denn es war ja erlaubt, das zu tun. Aber es geht wiederum um diese enge Beziehung. Er war gemeinsam mit seinen Jüngern unterwegs und hatte eine gemeinsame, Versammlung und eins zu eins mit seinen Jüngern. Und die Pharisäer regten sich auf. Lukas 6, Vers 6, an einem anderen Sabbat. Ist ja merkwürdig, dass die größten Wunder Christi alle am Sabbat waren. Und in jeder Geschichte ist da eine sonderliche Lehre, die er uns zeigen möchte. An einem anderen Sabbat, als Jesus in die Synagoge ging und zu den Menschen sprach, saß dort ein Mann, dessen rechte Hand gelähmt war. Die Gesetzgelehrten und die Pharisäer passten genau auf, ob ihm am Sabbat heilen würde. Denn sie wollten einen Grund finden, ihn anzuklagen. Jesus wusste, was sie dachten und sagte deshalb zu dem Mann mit der gelähmten Hand: Steh auf und stell dich hier in die Mitte. Der Mann stand auf und trat vor. Dann fragte Jesus die Anwesenden: Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man ein Leben retten oder es zugrunde gehen lassen? Er sah sie der Reihe nach an. Ich hätte gern den Blick gesehen. Ich denke, sie sind so weggeschmolzen in ihre Stühle. Er sah sie der Reihe nach an und befahl dem Mann: Streck die Hand aus. Der gehorchte und seine Hand wurde geheilt. Und dann sagt die Bibel: Da wurden sie vor von sinnloser Wut gepackt und berieten miteinander, was sie gegen ihn unternehmen könnten. Ich möchte vorstellen oder behaupten, dass heute die meisten mit gelähmter rechten Hand sitzen, vor allem in unseren Gemeinden. Denn wir wissen ja, was der rechte Arm der dreifachen Engelbotschaft ist, nicht wahr? Und die meisten haben einen lahmen Arm. Aber das so nebenbei. Wir sind alle gelähmt in unserer Beziehung. Wir sind alle im gewissen Maße gelähmt. Und Christus möchte uns stärken. Und wiederum gebraucht er den Sabbat, um zu zeigen, dass wenn wir den rechten Arm gebrauchen wollen, wenn wir zur Ehre Gottes leben wollen, dann haben wir eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus nötig. Und wiederum zeigt er, der Sabbat ist der Tag, an dem er diese Beziehung zeigen will. Wir lesen in Lukas 13, Vers 10, als Jesus am Sabbat in einer Synagoge lehrte, befand sich eine Frau unter den Zuhörern, die seit 18 Jahren krank war. Ein böser Geist hatte sie verkrüppeln lassen. Sie war ganz verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Ich denke, es gibt viele Frauen, Kirchen, heute, die wegen bösen Geistern so verkrümmt sind, dass sie sich nicht mehr aufrichten können. Als Jesus sie sah, rief er ihr zu: Frau, sagte er, und legte er die Hände auf. Also wieder immer dieses Persönliche, dieser persönliche Bezug. Er ist mit ihnen, er fasst sie an. Du bist frei von deinem Leiden. Ein persönlicher Bezug mit Jesus Christus. Nur die Hand, die einen anfasst, befreit einen von dem Leiden. Sofort konnte sie sich wieder aufrichten. Und was tut sie, wenn sie sich aufrichtet? Sie lobt Gott. Man kann nur jemanden loben, wenn man eine Beziehung hat. Es geht um die Beziehung. Wir singen immer: Preis den Herrn, preis den Herrn, preis den Herrn. Und in einigen Kirchen kann man das recht gut machen, wiederholt. Aber was heißt es, preis den Herrn? Wann komme ich nach Hause und preis meine Kinder, preis meine Frau? Wenn sie was Besonderes getan haben. Wenn ich stolz auf sie bin, also wann preise ich den Herrn? Wenn ich ein Erlebnis mit ihnen hatte, das mich begeistert, ist es nicht so? Also ich muss ein persönliches Erlebnis mit Gott haben, vor dem ich Gott preisen kann. Und hier ist diese Frau, vielleicht war sie auch in der gleichen Gemeinde, wo das Wasser sich rühren musste, wer weiß. Und hier fasst er sie an und sie preist Gott, weil sie erkennt in ihm den Gott der persönlichen Beziehung. Und dann wiederum der Synagogenvorsteher aber ärgerte sich darüber, dass Jesus am Sabbat heilte. Wenn der Sabbat das Symbol der Beziehung ist, dann ist es genau der richtige Tag, um die Kirche zu befreien von ihrer Krankheit, die dämonisch ist. Und ich glaube, heute in der Welt, in der wir leben, sind die Frauen krank. Und sie brauchen diese Sabbatsbotschaft mit der persönlichen Beziehung und der: Ha, ich kann ruhen in seiner Gegenwart, in seinen Werken, damit sie einen persönlichen Gott kennenlernen. Wir lesen weiter, dass der Synagogenvorsteher sagt: Es gibt 6 Tage, zu denen man arbeitet, die zum Arbeiten da sind. Kommt an diesen Tagen, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat. Der Herr entgegnete ihm: Ihr Heuchler! Jeder von euch bindet am Sabbat einen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke. Und diese Frau hier, die der Satan 18 Jahre lang gebunden hat und die doch eine Tochter Abrahams ist, sie sollte an einem Sabbat nicht von ihren Fesseln befreit werden? Schämt euch! Die Antwort beschämte seine Widersacher. Aber das ganze Volk freute sich über die wunderbaren Dinge, die durch Jesus geschahen. Wie repräsentieren wir den Sabbat? Als ein Du musst Sabbat halten. Wie repräsentieren wir den Sabbat? Wie viele Regeln hatten die Juden sich ausgedacht über den Sabbat? Mindestens 2000. 2000 Regeln. Wie viele Regeln hat die Bibel sich ausgedacht über den Sabbat? Ich denke, wenn wir sie an einer Hand zählen können, werden es viel sein. Du sollst den Sabbat eine Lust nennen. Du sollst nicht deine eigenen Wege gehen. Du musst nicht die Gemeinschaft der Heiligen verachten. Und dann fängt man schon an, Kopf zu kratzen. Darf ich am Sabbat Vögel angucken? Ja, natürlich. Wie steht es dann mit Fischen? Nein, da musst du ja einen Tauchanzug anziehen und eine Tauchbrille. Also du darfst Vögel angucken, aber Fische nicht. Nein? Nee, keine Fische. Das ist ja nur ein Beispiel. Die Bibel sagt nicht viel über den Sabbat. Stellt euch vor, ihr seid in einer Beziehung und ihr seid knallverliebt und jetzt macht ihr Regeln für diese Beziehung. Jeden Tag, so viel Uhr, Essen auf dem Tisch. Dann wird geputzt, dann wird das, dann wird das, dann wird das, 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 das. Und wenn wir bei 2000 Regeln angelangt sind, dann ist es erstmal genug, außer wenn noch was vorfällt, okay? Was für eine Beziehung ist das? Ist doch keine Beziehung. Und darum hat Gott keine Regeln in der Bibel, außer du sollst nicht deinen eigenen Gang gehen, sollst nicht deinen normalen Alltag in die Beziehung hineinbringen. Das machst du ja auch nicht in deiner persönlichen Beziehung, wenn du diejenige oder denjenigen wieder triffst, den du ein paar Tage her nicht gesehen hast und du freust dich auf diese Beziehung, dann packst du den Tag auch nicht voll mit all dem Zeug, was normal im Alltag geschieht, sondern machst den Tag frei, damit du diese Beziehung ausleben kannst. Darum sagt Jesus, welches Bild kann das Reich Gottes am besten wiedergeben? Es ist wie ein Senfkorn und endgültig ist es ein großer Baum. Es ist wie ein Sauerteig, den eine Frau in einen Teig hineinlegt, eine Kirche. Eine Beziehung ist nicht etwas, das man reglementiert. Eine Beziehung ist etwas, was wächst. Und diese Beziehung wächst, weil die Liebe sie diktiert, diese Beziehung. Und wenn diese Beziehung in Liebe gehüllt ist, dann wird es eine gute Beziehung. Und sie wächst, ohne dass man es merkt. So sieht eine Beziehung aus. Lukas 13, Vers 24. Die Tür ist eng. Setzt alles dran, hineinzukommen, denn ich sage euch, viele werden es versuchen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Ja, es geht nämlich um Beziehung, denn Jesus wird sagen, viele werden sagen, Herr, Herr, habe ich nicht in deinem Namen gepredigt? Habe ich nicht in deinem Namen das Wasser gerührt, dass die, die da reinkamen, geheilt werden konnten? Habe ich nicht den Wohlstand gepredigt? Er wird aber sagen, ich kenne euch nicht. Was ist kennen? Hat das nicht mit Beziehung zu tun? Es hat mit Beziehung zu tun und nichts anderem. Wir brauchen Zeit mit Gott. Lukas 14, Vers 1. An einem Sabbat ging Jesus zum Essen in das Haus eines führenden Pharisäers. Er wurde aufmerksam beobachtet. Beziehung ist so ein Problem. Ritual ist doch so viel wichtiger. Da stand auf einmal ein Mann vor ihm, der an Wassersucht litt. Jesus fragte die anwesenden Gesetzlehrer und Pharisäer, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Als sie ihm keine Antwort gaben, berührte er den Kranken. Wieder immer dieses Persönliche, er berührt den Kranken. Und was hat der Kranke? Wassersucht. Seine Finger sind so dick angeschwollen wie Bockwürste. Das Gesicht hängt ihm, seine Augen sind geschwollen. Er kann kaum 3 Meter gehen. Und dann ist ihm der Atem weg. Denn der Mensch hat Herzversagung. Das Herz ist ihm versagt. Wie viele Gemeinden leiden an Herzversagung? Wie viele Gemeinden haben diese persönliche Beziehung nötig, die im Symbol des Sabbats liegen? Und er rührte den Kranken an. Wenn einer von euch der eigene Sohn in den Brunnen stürzt oder auf nur ein Rind, zieht sie es dann nicht sofort wieder hinaus? Und auch wenn es Sabbat ist? Also der Mensch wird augenblicklich gesund. Wieder und wieder und wieder gebraucht Jesus den Sabbat, um die Beziehung zu betonen. Ich weiß, ihr kennt die Geschichte so gut von dem Blinden, der auch am Sabbat geheilt wurde. Ich gehe nicht die ganze Geschichte besprechen, nur ganz kurz. Ihr kennt sie ja. Und ich denke, ihr habt es auch heute Morgen auch gehört. Und das ist auch gut, man kann es nicht genug hören. Hier ist dieser Mensch, der blind geboren wurde. Und die Jünger fragen, wer hat gesündigt? War es er oder waren es seine Eltern oder wer war es? Und Jesus sagt, ihr versteht einfach nicht. Ihr lebt auf einem Planeten, wo der Sündenzustand herrscht und ihr fragt immer noch, wer hat Schuld? Ihr seid alle im gleichen Zustand. Und er nimmt Lehm und er mischt es mit Spucke. Und er schmiert es an seine Augen. Wann hat Gott zuletzt den Ton genommen und einen Menschen geformt? Und dann ihn mit lebendigem Wasser gefüllt. Blut, in dem das Leben ist. Bei der Schöpfung. Und er gibt ihm die Augensalbe auf die Augen und er gibt ihm einen Auftrag. Geh hin zu dem Teich, Siloam, Apostello, wovon das Wort Apostel auch kommt, und wasche dir die Augen. Also hier ist der Schöpfergott, der den gleichen Ton nimmt und ihn mischt mit dem Wasser seines Daseins, mit dem Geist und ihm auf die Augen legt und sagt, geh und wasche. Und wenn du das gewaschen hast bei diesem Teich, Apostello, bist du ein Zeuge für mich, ein Apostel und du wirst Zeugen. Er wird geheilt. Sie nehmen ihn zu den Pharisäern. Die Pharisäer sagen, es war Sabbat, wer hat dich geheilt? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich war blind, bin blind geboren. Aber er hat gesagt, geh wasche, Apostello. Zeugnis ablegen, sei ein Apostel. Sie rufen die Eltern. Die Eltern fragen sie, ist das euer Sohn? Ja. Ist er blind geboren? Ja. Wieso sieht er jetzt? Frag ihn, wir haben Angst vor euch. Sie fragen ihn wieder. Er sagt, wollt ihr auch seine Jünger werden? Dieser Mensch ist ein Sünder. Er hat am Sabbat dich geheilt. Und ein Sünder kann nicht solche Dinge tun. Ja, ob er ein Sünder ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich blind war und dass ich jetzt sehe. Und so fragen sie ihn wieder. Und sie sind so irritiert, sie schmeißen ihn raus. Und draußen begegnet Jesus ihm. Und die gute alte Übersetzung sagt, glaubst du an den Sohn Gottes? Das Wort im Griechischen Theos. Ich weiß nicht, wie man Theos als Mensch übersetzen kann, aber die neuen Übersetzungen schaffen das ohne Problem. Aber die guten alten Übersetzungen sagen, glaubst du an den Sohn Gottes? Wer ist der Herr, dass ich an ihn glauben kann? Es ist derjenige, der mit dir spricht und der vor dir steht. Und die gute alte Übersetzung sagt, und er fiel vor ihm nieder und betete ihn an. Die neuen lassen das weg. Denn ich weiß nicht aus welchem Grund, kommen wir lassen das mal für die Leute, die das übersetzt haben. Jesus Christus, der Wiederschöpfer, derjenige, der uns die Augensalbe geschenkt hat, damit wir ihn sehen, derjenige, der Sohn Gottes ist, der durch Ton den Menschen geschaffen hat und der uns wiederherstellen kann, dessen Gerechtigkeit es mir ermöglicht, um das ewige Leben zu haben. Dieser Gott des Sabbats, der am Sabbat diesen Tag gewählt hat, um zu zeigen, ich bin der Gott der persönlichen Beziehung. Ich habe dich nicht nur geheilt und dich geschickt als Zeuge, ich stehe vor dir und ich stelle mich vor. Ich bin es. Komm zu mir in einer persönlichen Beziehung. Wie läuft das weiter? Es wird faszinierend. Die Pharisäer sind außer sich. Sie sind knallrot im Gesicht, die Adern stehen so, die Spucke kommt ihnen aus dem Mund, vor Wut. Das Rache, ein Tier hat einen Rache, ne? Aber nicht die, naja. Und dann kommen wir zum Ende dieser Geschichte. Und jetzt wird es faszinierend. Lukas 22. Das Fest der ungesäuerten Brote, das man auch Passa nennt, stand unmittelbar bevor. Die hohen Priester und die Gesetzgelehrten suchten nach einer Gelegenheit, Jesus umbringen zu können. Denn Kirche spielen und Macht ausüben und Hokuspokus-Religion war für die wichtiger, als Menschen, die eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Denn dann war ihre Wichtigkeit ja geringer. Und sie wollten wichtig sein. Und diese Person musste aus dem Weg geräumt werden. Also sie suchten einen Vorwand. Sie wollten das aber heimlich tun, weil sie das Volk fürchten. Und dann kommt die Geschichte Judas. Der Judas hatte ja eigentlich, wollte er ja nicht was Schlechtes tun. Er wollte ja nur den Arm drehen, dass Jesus Christus sich endlich mal als König und Messias darstellt, somit dass er an der rechten Hand sitzen kann und wichtig sein konnte. Und er verrät ihn. Und in der Nacht, es war Donnerstagabend, das mit anderen Worten der Vorbereitungstag, halten sie ein Gericht. Aber sie dürfen nicht ihn verurteilen, denn sie haben so viele Regeln. Und nach den Regeln können sie erst einen verurteilen, wenn die Sonne da ist. Also haben sie in der Nacht dieses Gericht. Sie finden ihn schon schuldig, aber die Regel ist so wichtig, nicht die Beziehung, die Regel. Und sie warten bis zum Morgen. Und dann, als es Tag wurde, versammelten sich die Ältesten des Volkes. Was für ein Tag war das? Freitag. Jetzt, sie wollen dieses Problem beseitigen, vor dem der Sabbat kommt. Es gibt nur noch ein paar Stunden. Aber sie dürfen ihn nicht töten. Sie müssen erst die Unterschrift des Römergesandten haben. Also das muss alles jetzt schnell gehen. Darum die Gerichtsverhandlung in der Nacht. Sie versammelten sich, des Volkes, des hohen Priesters und die Gesetzgelehrten, die zum hohen Rat gehörten, zu einer Sitzung. Sie ließen Jesus vorführen und forderte ihn auf. Also die Sonne ist gerade raus. Sonne ist raus, zack. Wenn du des Menschen, wenn du der Messias bist, dann sag es uns. Jesus erwiderte: Wenn ich es euch sage, so werdet ihr mir doch nicht glauben. Und wenn ich euch frage, antwortet ihr ja auch nicht. Doch von jetzt an wird der Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen. Da riefen sie alle: Dann bist du also Gottes Sohn? Er sagt: Ihr sagt es, erwiderte er. Ich bin es. Da riefen sie: Wir brauchen noch keine anderen Zeugen. Wir haben es ja selbst aus seinem Mund geholt. Zack, weg zu den Römern, dass wir das schnell, schnell hinter uns kriegen. Die Bibel sagt in Lukas 23,1: Der gesamte Rat erhob sich und führte Jesus zu Pilatus. Und dann wurde er zu Herodes geschickt, und ihr kennt die Geschichte, und die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Mann, wieso macht er keinen Entschluss? Jetzt muss er noch zum Herodes. Herodes ist auch beschäftigt und verurteilt Jesus und spottet und so weiter. Zeit, die Zeit. Ich denke, das war ein Deutscher vielleicht, ich weiß nicht. Zeit, Zeit, die Zeit läuft. Endgültig hängt Jesus am Kreuz. Endgültig. Und jetzt, die Zeit läuft. Und sie überlegen sich, was machen wir jetzt? Was, wenn der Sabbat kommt und Jesus und die Gefangenen, die da gekreuzigt sind, sind noch nicht tot? Was machen wir dann? Wir können nicht den Sabbat brechen, wir können nicht hinter denen herrennen und wir wollen nicht, dass das passiert. Was machen wir? Wir wollen den Sabbat halten, das ist ganz wichtig. Ha, ich habe eine Idee. Komm, wir zerschmettern ihre Beine, dann können sie nicht wegrennen. Damit wir ja den Sabbat halten. So, sie gehen hin und sie zerschmettern die Beine von den beiden, die noch leben. Aber Jesus war schon tot. Stellt euch vor, welchen Geist muss man haben, dass man Beine zerschmettert, damit man ja den Sabbat noch halten kann. Aber jetzt hatten sie ein Problem, denn es war nicht ein normaler Tag. Es gab eine Sonnenfinsterung, die keiner erklären konnte. Die stand nicht im Kalender. Es gab ein Erdbeben, das niemand erklären konnte. Und es gab Menschen, die sie gewarnt hatten und gesagt haben: Ihr macht einen Fehler. Es gab Nikodemus und es gab Josephs von Arimathäa. Und die hatten gesagt: Wir glauben, dass ihr einen Fehler macht. Und es gab Schriftgelehrte, die gesagt haben: Aber hört mal, hier in der Bibel steht in Jesaja 53 genau, was mit Jesus passieren würde. Ist es nicht möglich, dass ihr jetzt, gerade eben jetzt, die Prophezeiung in Erfüllung gehen lässt? War er nicht doch der Messias? Und sie schwitzten. Und jetzt wird es noch mehr interessant. Lukas 23 erzählt, es wurde nun schon Abend und es war Rüsttag, der Tag vor dem Sabbat. Da wagte es Josef aus Arimathäa zu Pilatus zu gehen und ihn um den Leichnam von Jesu zu bitten. Er war ein angesehenes Mitglied des Hohen Rates und einer von denen, die auf das Kommen des Reiches Gottes warteten. Paulus war erstaunt zu hören, Pilatus war erstaunt zu hören, dass Jesus schon tot sein sollte. Er ließ den Hauptmann kommen und fragte ihn, ob Jesus wirklich schon gestorben sei. Als der das bestätigte, überließ er Josef den Leib. Den Leib steht hier in dieser Übersetzung. Ich mag die Übersetzung nicht, also gehe ich zu dieser Bibel. Darf ich das, einige Übersetzungen nicht mögen? Ist das erlaubt? Danke. Ich muss ja vorsichtig sein. Matthäus 27. Komm, wir gehen da nach Vers 62. Jetzt wird's hochinteressant. Gut. Jesus liegt im Grab. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten schwitzen. Der hat ja gesagt, ich stehe am dritten Tag auf. Was, wenn es der Messias war? Was, wenn? Sie haben Angst. Und hier steht jetzt geschrieben, am anderen Tag, nun der auf den Rüsttag folgt. Was für ein Tag ist das? Sabbat. Die neue evangelische Übersetzung sagt Sabbat. Also Sie wissen, es ist der Sabbat. Am nächsten Tag nun, der auf den Rüsttag folgt, das ist der Sabbat, versammelten sich die obersten Priester und Pharisäer bei Pilatus. Und sprachen, Herr, ist interessant, als Pilatus in das Prätorium hineinging, gingen sie nicht mit rein, sie warteten draußen, denn sie wollten sich nicht verunreinigen. Aber jetzt ist es der Sabbattag und sie gehen zu Pilatus. Pilatus war fertig mit den Juden, er hatte genug gehabt. Sie haben ihn quasi gezwungen, Jesus zu kreuzigen. Er hat ans Kreuz schreiben lassen, dass das ist Jesus, der König der Juden. Sie sagt, nein, 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 nicht das schreiben. Schreib, er hat behauptet, er ist der König der Juden. Nein, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Seine Frau hatte ihn gewarnt. Musst nicht das tun, was die wollen. Und so hatte er ein Mega-Problem. Und hier an diesem Sabbat kommt der ganze Rat, die obersten Priester und die Pharisäer zu ihm und sprachen, Herr, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Ist ja faszinierend, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten sich daran erinnerten, aber die Jünger haben es vergessen. Ist das nicht interessant? So befiehl nun Pilatus, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist aus den Toten auferstanden und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Jetzt ist es faszinierend. Was sagt Pilatus? Pilatus aber sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben, geht hin und bewacht es so gut ihr könnt. Wer muss es machen? Sie müssen es selber machen. Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache. Was haben sie gemacht? Was haben diese Schriftgelehrten die bereit waren, die Beine von denjenigen zu brechen und zu zerschmettern, damit sie den Sabbat halten konnten. Was haben die gemacht? Die haben den Sabbat gebrochen. Die haben den Sabbat gebrochen. Und sie sind hingegangen und sie haben das Grab versiegelt. Jetzt, womit hat man ein Grab versiegelt? Was war denn der Siegel? Das war der Siegel Roms. Mit dem Siegel Rom und römischen Wächtern haben sie das Grab versiegelt. Und sie haben den Sabbat gebrochen. Wenn man den Sabbat hält aus Werksgerechtigkeit, dann bricht man den Sabbat. Wenn man den Sabbat hält aus Beziehung, dann hat man ein Verhältnis mit jemandem und nicht mit niemandem. Aber dies ist auch ein Symbol. Der Siegel Roms, konnte er Jesus im Grab halten, ja oder nein? Und der Siegel Roms, kann der uns vom ewigen Leben abhalten in der Zeit, in der wir jetzt leben? Ja oder nein? Wenn wir ihn annehmen, das Mahlzeichen des Tieres, welches ein Siegel seiner Macht ist, dann sind wir verloren. Und was ist das Mahlzeichen des Tieres? Werksgerechtigkeit. Werksgerechtigkeit. Wir machen unsere eigenen Gesetze. Unser Gehorsam kommt nicht aus dem Glauben. Und dieser Glaube ist verknüpft mit dem Sabbat. Denn es geht ja um die Person und die Macht, die ich dieser Person zuschreibe. Und dieser Siegel konnte Jesus nicht im Grab halten, und dieser Siegel wird Gottes Volk, die eine Beziehung zu ihm hat, auch nicht festhalten. Denn wir brauchen einen anderen Siegel. Wir brauchen den Siegel Gottes, der auf die Stirn geschrieben ist und auf die Hand, damit wir nicht eine lahme Hand haben, damit wir nicht 38 Jahre lang Kirche spielen, sondern dass wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben, damit wir nicht gekrümmt 18 Jahre lang in der Gemeinde herumwandern, sondern dass wir aufrecht stehen und Gott die Ehre geben. Und darum geht es mit dem Sabbat. Der Sabbat ist nicht der Tag, den wir halten, weil es geschrieben steht. Der Sabbat ist der Tag, den wir halten, weil wir eine Beziehung zu Gott haben. 2. Petrus 3. Aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert. Welche Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit Christi. Weil ihr das alle erwartet, liebe Geschwister, beeilt euch, dass ihr rein und tadellos und innerlich im Frieden vor eurem Herrn hintreten könnt. Wie kann ich innerlich und rein und guten Gewissens vor ihm hintreten? Wenn ich seine Gerechtigkeit in Anspruch genommen habe, wenn ich seine Sabbate halte, mit anderen Worten, ich habe ihn kennengelernt und ich habe jemanden, ich habe eine persönliche Beziehung zu ihm. Ich kann nicht warten, dass er kommt. Und haltet die Langmut unseres Herrn für eine Chance zur Rettung. Das ist wohl eine neue Übersetzung, aber es ist nicht schlecht hier. Genau das hat euch auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben, dem Gott in all diesen Fragen viel Weisheit geschenkt hat. Aber seine Briefe, die sind schwer. Und dann Vers 17. Weil ihr das alles jetzt schon wisst, liebe Geschwister, passt auf, dass ihr nicht von dem Irrsinn der Gesetzverächter mitgerissen werdet. euren festen Stand verliert. Und lasst uns auch nicht wie die Pharisäer sein, die den Sabbat halten mit 2000 Regeln, aber vergessen haben, dass es eine Beziehung ist. Nehmt vielmehr in der Gnade zu und lernt unseren Herrn und Retter Jesus Christus immer besser kennen. Immer besser kennen. Ihm gehört alle Herrlichkeit und Ehre, schon jetzt und auch in alle Ewigkeit. Amen.